Ich weiß, es ist schon etwas länger her. Da hat Christian mal angesprochen, ob wir den Namen unserer Gemeinde nicht ändern sollten oder ergänzen sollten. Oder zumindest wäre so sein Wunsch gewesen. Seine Idee war GmbH, Gemeinde mit berechtigter Hoffnung. Und da habe ich mir auch so Gedanken gemacht und ich kam in so eine richtige kreative Phase hinein und da ging ich voll auf. Und am Ende war mein Vorschlag geboren. The Outlaw Church. Auf Deutsch die gesetzlose Gemeinde. Bam! Wow, das wäre was, Leute. Wenn wir das so umsetzen, dann würde uns Speichern in 2 Wochen kennen. Jeder würde von uns reden. Die Polizei wäre hier so in Zivil, so manch ein dubiöser Gestalt vielleicht, weil er nicht verstanden hat, um was es geht, aber sie würden kommen. Der Name erweckt Emotionen, Neugier, es polarisiert. Aber sorry, wenn zum Beispiel jemand mich fragt, wo gehst du in der Gemeinde? Und ich sage, ich gehe in der TG oder bei der Baptisten, ICF oder wo auch immer. Es weckt so die gleiche Emotion, als wenn ich jemanden frage, du, wo holst du deine Brezel her? Also ich würde sagen, nichts, also ja, also wenig. Sagst du, die gesetzlose Gemeinde, da hast du ein langes Gespräch vor dir. Aber ist diese Bezeichnung nicht biblisch? Die gesetzlose Gemeinde, wir stehen doch nicht mehr unter dem Gesetz, außerhalb des Gesetzes. Ich rede jetzt von Bibel und nicht Gesetze der Bundesrepublik. Also ich rufe hier nicht auf zu Anarchie, das nicht. Auch wenn jetzt jemand sagt, oh toll, das machen wir, das ist eine gute Idee, da wäre ich der Allererste, wo sagt, nein, das machen wir nicht. Das geht nicht. Denn das wäre genauso unbiblisch. Würde trotzdem nicht passen. Denn was kommt nach dem Glaube? Das Gesetz. So, und jetzt habe ich wieder etwas in den Raum geworfen, eine Aussage, mit der wir jetzt vielleicht nichts anfangen können oder die uns vielleicht erstmal verwirrt. Aber das wollen wir uns so Stück für Stück anschauen. Wir in der Jugend haben zurzeit so einen Bibel-Challenge. Wir lesen den Galaterbrief. Und es geht darum, diesen Brief immer und immer wieder durchzulesen, ohne in die Tiefe zu gehen oder irgendwo kreuz und quer nachzuschlagen, sondern einfach lesen, Kapitel 1 bis 6. Keine 30 Minuten, du hast es durch. Und wir wollen uns am Ende anschauen, austauschen, was hat es mit uns gemacht, was habe ich daraus verstanden, allein durchs Lesen. Wie gesagt, ohne in die Tiefe zu gehen. Und es geht darum, je öfter ich lese, dass sich vielleicht bei mir etwas verändert. Vielleicht nach dem ersten Mal, wir notieren uns alles und vielleicht nach dem ersten Mal, wenn du es durchgelesen hast, stehst du an Kapitel 6 am Ende und du fragst dich, um was ging es in Kapitel 1 nochmal? Ich weiß es nicht. Um was ging es in Kapitel 5? Ich weiß es nicht. Aber dann ist es so. Aber je mehr du das liest, desto mehr fällt es dir auf, desto mehr kannst du dich erinnern. Und es tut sich was. Galaterbrief, da geht es um die Freiheit vom Gesetz. Galater 5, Vers 1, das Schlüsselvers. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder den Joch der Knechtschaft auferlegen. Was meint die Bibel, wenn sie davon redet, dass wir frei vom Gesetz sind durch Jesus Christus? Das ist so ein großes Thema, auch im Neuen Testament, der paulanische Briefe, immer wieder Gesetz, Gesetz. Und wir verwenden auch oft diese Begriffe, Begrifflichkeiten gesetzlich. Aber was meint die Bibel damit? Mit Gesetz ist das Gesetz Mose in erster Linie gemeint und dieser Zeitabschnitt, angefangen mit 2. Buch Mose 19, Vers 13, bis am Karfreitag oder besser gesagt am Pfingsten. Das ist der Zeitalter des Gesetzes. Ein Teil des Gesetzes oder das Gesetz war in 3 Teile eingeteilt. Ein kleiner Teil, die 10 Gebote, da offenbart Gott seine Wille. Ein anderer Teil ging es darum, dass das Verhältnis zwischen den Menschen geklärt ist. Was ist zu tun, wenn Ungerechtigkeit passiert oder eine Verfehlung stattfindet? Wie geht man das vor? Wie urteilt man in dieser Sache. Und das dritte Teil befasst sich mit dem Gottesdienst, mit dem Heiligtum. Was ist zu opfern? Was darf man opfern? Wer? Und so weiter. Das waren so diese drei große Bereiche. Man kann sagen, es war ein Bund, ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk, aber es war zeitlich begrenzt. Dieser Bund war an Bedingungen geknüpft. Segen war abhängig von Gehorsam. Vergebung war abhängig von Gehorsam. Um Vergebung zu erlangen, musstest du Opfer darbringen, in der Stiftshütte oder später im Tempel. Das Gesetz war da, um ein gerechtes Leben zu schaffen und die Sünde zu offenbaren, zu zeigen, was jetzt Sünde ist und was nicht. Ohne Gesetz hätte ich jetzt nicht gewusst, dass eine falsche Aussage, eine falsche gegenüber meinem Nächsten eine Lüge ist. Es ist was Schlechtes, eine Sünde. Ohne das Gesetz hätte ich das nicht gewusst. Mein Gewissen hätte mir sagen können, alles gut, du kommst durch, alles ist geregelt. Aber jetzt habe ich die Gewissheit, wenn ich das mache, das ist Sünde, das ist schlecht. Das war, wie gesagt, nur ein Beispiel. Und doch redet die Bibel, dass es ein schwacher Bund war. Obwohl wir von 2. Buch Mose bis im 5. Buch Mose so viel davon lesen, Vers für Vers, was darf man, was darf man nicht. Es ist ein schwacher Bund. Warum? Es konnte nicht rechtfertigen, Römer 3, Vers 20. Es konnte nicht heiligen und auch nicht vollkommen machen, Hebräer 7, Vers 19. Es war begrenzt in seine Dauer und in seine Kraft, Galater 3, Vers 19. Es konnte nicht lebendig machen, Galater 3, Vers 21. Es konnte nur die Sünde am Licht bringen, Römer 7, Vers 7. Es war schwach. Aber wir leben heute unter der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind Teil eines besseren Bundes, so wie es in Hebräer 8, Vers 6 geschrieben steht. Da heißt es, nun aber hat er ein höheres Amt empfangen, also Jesus, wie er ja auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Denn das Gesetz ist durch Mose gekommen, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes 1, Vers 17. Gnade. Gnade ist etwas, was man geschenkt bekommt. Gnade kann man sich nicht erarbeiten. Gnade bekommst du nicht als Lohn. Das ist etwas Unverdientes. Und das haben wir durch Jesus Christus. Gut, dieses Thema ist jetzt für uns 2000 Jahre nach Pfingsten, könnte man sagen, nicht mehr so relevant. Wie zum Beispiel für die Gemeinden damals, als das Ganze so eine Aufbruchstimmung gab. Es kommen nicht Leute zu uns hier rein und sagen uns, ja Leute, ist alles schön, was ihr lehrt über Jesus Christus, aber ihr müsst noch die Gesetze Mose einhalten. Also das habe ich, solange ich hier bin und auch woanders, nie erlebt, dass jemand das sagte. Was aber erhalten geblieben ist, ist diese Denkweise. Der Inhalt hat sich geändert, aber das Prinzip nicht. Das Ergebnis nicht. Es besagt, wenn du so und so lebst, wenn du das und das tust, dann bist du gut. Dann ist Gott mit dir zufrieden. Dann ist alles in bester Ordnung. Mit anderen Worten könnten wir sagen, Jesus hat 90% gemacht, 95%, 98%, aber die restlichen, die musst du dir irgendwie alles geben. Diese 10%, 5 oder 2%, das liegt an dir. Die Leistung musst du erbringen. Ich habe immer wieder mit Menschen, also begegnet habe ich Menschen, die gerade in eine Tiefe erlebt oder erleben und sie standen gleichzeitig auch vor einem Rätsel, ein großes Rätsel in ihr Leben. Mit anderen Worten, erzählen sie mir, was sie alles getan oder eingehalten haben, was sie alles gemieden haben, auf was sie alles verzichtet haben. Und in dem Zusammenhang kam die Frage auf, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? sozusagen, ich habe Leistung erbracht. Ich habe alles gegeben. Wo ist die Belohnung? Warum lässt Gott das jetzt geschehen in mein Leben? Und dann fangen sie an, nach irgendwelchen Dingen zu suchen in ihr Leben. Vielleicht habe ich was übersehen. Vielleicht war ich in bestimmte Sachen nicht streng genug. Vielleicht brauche ich engere Regeln. Vielleicht war ich zu großzügig. Und dann suchen sie in ihr Leben nach irgendwelchen Dingen, die es vielleicht gar nicht gibt. Und sie versuchen noch und noch mehr, sich an diese ganzen Gebote zu halten oder an gewisse Regeln. Aber das ist das Prinzip aus dem Alten Testament, aus dem alten Bund. Wenn du alles einhältst, dann wirst du gesegnet werden. Ich bin überzeugt, alles gut gemeint. Alles, man hat versucht, alles richtig zu machen. Ich bin überzeugt, ich werfe diese Leute auch nichts vor. Aber es ist das alte Bund. Das alte. Vielleicht sagt sich jemand, möchtest du uns sagen, dass Gehorsam nicht mehr zählt? Dass es nicht mehr wichtig ist, ohne Bedeutung? Dass es für uns heute nicht mehr relevant ist, gehorsam zu sein? Was sagt Jesus in Johannes 14, Vers 23? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten oder meine Gebote. Also Gehorsam. Und jetzt kommen wir aus meiner Sicht in ein gewisses Spannungsfeld. Und da wird die Sache, ich sag mal, interessant. Hier entscheidet sich, ob ich im alten Bund lebe oder im neuen Bund lebe. Wie gesagt, wir verwenden immer diese Begriffe gesetzlich. Wenn wir zum Beispiel jemanden sehen oder eine Gemeinde erleben, wo alles irgendwie strenger genommen wird, die Lieder alt sind, dann sagen wir meistens, ah, die sind gesetzlich. Und nicht gesetzlich, da neue Lieder und es wird nicht alles so ernst genommen, die sind nicht so gesetzlich. Aber das ist nur das Äußere. Und ich würde sagen, das sagt nichts aus. Gar nichts. Ihr erinnert euch die Predigt vor 2 Wochen, Nenad. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Nicht die äußerlichen Dinge entscheiden über etwas. Gehorsam und das Einhalten der Gebote, darüber müssen wir nicht reden. Das gehört zum Fundament. Das müssen wir tun. Wenn man die entfernt, entfernt man sich von Gott. Man kann sie nicht trennen. Das gehört genauso zu Evangelium wie der Geburt Jesus, wie sein Tod, seine Auferstehung. Das kann man nicht loslösen und nur das eine leer und das andere nicht. Die gehören zusammen. Was den Unterschied ausmacht, ist, warum ich gehorsam sein will, warum ich seine Gebote einhalten möchte. Dieser Warum ist das Entscheidendste und nicht die Lieder oder sonst was, was man immer so meint, an dem liegt's. Man kann sich jetzt sagen, spielt das überhaupt eine Rolle, warum? Es ist doch wichtig, dass man es tut, oder? So wie ich das Neue Testament verstehe, spielt das durchaus eine Rolle. In Alte Bund hat man alles gemacht, die Gebote eingehalten, weil das verlangt wurde. Es wurde verlangt, ich mache es. Aber wir haben gelesen, es war eine schwache Bund, es konnte ihr Herz nicht erreichen, er konnte ihr Herz nicht verändern, ihr Leben nicht verändern. Wenn die Gebote eingehalten wurden, dann weil man etwas erwartet hat. Ich mache es, weil ich erwarte Segen. Oder ich habe Angst vor den Konsequenzen. Ich bleibe dabei, ich mache es, weil sonst ja, kommt was Schlimmes vielleicht. Man hat die Gabe mehr gesucht als den Geber. Deswegen ist das Alte Testament voll vom Versagen des Volkes bis hin zum Götzendienst. Ihr Herz wurde dadurch nicht erreicht. Aber was ist an dem neuen Bund anders? Lesen wir erneut Johannes 14, Vers 23 als Beispiel. Wer mich liebt, der wird mein Wort oder meine Gebote halten. Je nach Übersetzung, sagt Jesus. Jesus zeigt uns eine andere Motivation, eine komplett andere Haltung, die wir einnehmen können. Weil ich ihn liebe, deswegen halte ich seine Gebote. Jetzt stehen nicht mehr andere Dinge im Vordergrund, sondern er als Person steht im Mittelpunkt. Es geht um ihn, weil er so ist, wie er ist, weil er so gütig, weil er so viel Liebe hat, weil er gerecht ist, deswegen. Und nicht, weil ich erwarte, dass er mir was gibt. Ich tue nicht mehr, weil ich so gelehrt wurde, weil mein Vater das so getan hat und dessen Vater haben das auch so gemacht, jetzt mache ich es auch. Und wie gesagt, wenn ich es tue, kriege ich Segen, wenn nicht, ja, da gibt es Konsequenzen. Sondern, wie gesagt, weil ich ihn liebe. Das ist ein entscheidender Punkt. Er ist im Mittelpunkt, er ist im Zentrum. Ja, wir können und wir reden immer wieder, Jesus Mittelpunkt, Jesus Zentrum, wir kennen die Lieder, Jesus sei das Zentrum. Aber das sagt noch lange nichts, dass es auch so ist. Wir wünschen uns das, aber es sagt noch lange nichts. Das sind, wie gesagt, wieder Äußerlichkeiten. Jesus sagt in Matthäus 15, Vers 8, dieser Volk ehrt mich mit seiner Liebe, aber ihr Herz ist fern von mir. Und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht so ein Volk sein, wo nur mit Lippen bekennt, aber ihr Herz ist ganz woanders. Prüfe dich selbst. Stelle dir diese Frage, Herr, zeige mir. Halte mir den Spiegel vor Augen, Herr. Warum möchte ich dir gehorsam sein? Warum möchte ich dir nachfolgen? Wie sieht es in meinem Herz aus, Herr? Ich kann mich selbst täuschen, ich kann mich selbst betrügen, aber dich nicht. Zeig es mir bitte. Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Nach dem Reich Gottes zu trachten bedeutet nicht in erster Linie Mission oder Evangelisation, sondern das Reich Gottes ist da, wo sein Wille geschieht. Nach seinem Reich zu trachten bedeutet in allem erster Linie danach zu suchen, sein Wille, dass sein Wille in meinem Leben Wirklichkeit wird. Nicht nur Theorie, Praxis. Das soll der Inhalt meiner Gebete sein. Das soll das sein, was mich beschäftigt, was mir auf dem Herzen brennt, was mir auf dem Herzen liegt. Herr, ich will dich immer mehr lieben. Ich will dich immer mehr kennenlernen. Suche das zuerst in deinem Gebet und nicht den Segen. Das gibt er, aber suche ihn zuerst. Suche den Geber und nicht die Gabe. Probier es aus. Ich sage immer wieder, probier es aus. Nimm dir mal eine gewisse Zeit lang, eine Zeit, wo du im Gebet darum bittest, dass du ihn besser kennenlernst, dass du ihn mehr liebst, dass mehr Ehrfurcht vor ihm in dein Leben da ist. Nicht Angst, Ehrfurcht. Das hat was mit Respekt. Er ist immer noch Gott, der Allmächtige. Selbst wenn deine Gebete dann nur zwei, drei Sätze sind, dann sag Amen, das war's. Du musst es nicht 5 Minuten lang ziehen oder 10 Minuten. Wenn du das machst, ist alles gut, aber ich sag's nur, nicht auf die Menge der Wörter kommt es an, sondern wie du es meinst. Verzichte mal eine Zeit lang in deine Gebete auf das, was dir vielleicht so groß, so wichtig erscheint. Das ist etwas provokant. Verzichte mal zum Beispiel für deine Eltern, für deine Kinder, für deinen Ehepartner, sei es Gesundheit, sei es Arbeit oder was auch immer dir so wichtig erscheint. Lass das mal kurz zur Seite. Das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun. Das hat nichts mit Verantwortungslosigkeit zu tun. Das hat nur etwas damit zu tun, dass du sagst, Herr, ich überlasse dir alles, all das, ich übergebe es dir. Aber jetzt, Herr, jetzt geht es um mich und dich. Ich möchte dich erleben, Herr. Ich möchte, dass du im Vordergrund, im Mittelpunkt stehst. Und ich weiß, um alles andere wirst du dich kümmern, Herr. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Und ich bin gespannt, wenn du das tust, was du zu erzählen hast, was Gott in dir verändert hat, wie Gott dich verändert hat, was in dein Leben anders geworden ist. Wie gesagt, probier es aus. Was hast du zu verlieren? Du kannst nur alles gewinnen. Ziemlich am Anfang habe ich gesagt oder gefragt, was kommt nach dem Glaube? Und ich sagte, das Gesetz. Aber welche? Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Immer noch liebe. Und wir haben ja einen Maßstab. Seine Liebe ist unser Maßstab. Das heißt nicht, das müsst ihr erreichen, aber an das soll ich mich orientieren. Das ist mein Ziel. Und nicht so, naja, gut, mehr kann ich nicht, aber nach dem soll ich mich ausstrecken. Weiter, Matthäus 7, Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Wenn du willst, dass Leute dir was Gutes tun, nicht wenn du willst, sondern wenn du erwartest, dass Leute dir was Gutes tun, sich nett, freundlich dir gegenüber verhalten, fang du an, dich so zu verhalten. Und noch einer, Matthäus 5, Vers 44, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Ja, wir sagen, gut, ja, in Deutschland, wir haben keine Verfolgung jetzt oder Feinde oder was auch immer, aber wir können auch Gott dankbar dafür sein. In anderen Ländern sieht es da anders aus. Aber Lieblosigkeit fängt dort an, wo ein Wohlwollen nicht da ist. Wo ich dem anderen das nicht gönne, dass es ihm gut geht, dass er es schön hat oder Sonstiges. Da fängt alles an. Lieblosigkeit. Nur drei Beispiele. Fangen wir mit diesen dreimal an. Und ich würde sagen, wir sind sehr gut beschäftigt. Überleg mal, wo könntest du sie anwenden nächste Woche? Wo könntest du das anwenden? Diese drei Verse. Wo sind die Leute, wo du begegnest und wo du sagst, ja, und ich möchte jetzt diese Gebot halten? Da sagt Jesus weiter in Matthäus 5, Vers 46 und bis 47. Da heißt es, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr besonders? Tun dasselbe auch nicht die Heiden? Also nicht nur nachher Kaffee und Kuchen freundlich sein und lieb sein. Ist alles gut. Oh, tut mir leid, alles kein Problem. Morgen, übermorgen, wenn du im Betrieb bist, wenn du deinen Nachbarn triffst oder was auch immer. Da zeigt sich das. Es ist gut, wenn wir so sind. Aber draußen, da entscheidet sich alles. Denn hier, da tun wir nichts Besonderes, sagt Jesus. Gar nichts. Aber wenn du den Feind triffst, der, wo dir auch mächtig auf die Nerven geht. Im Alten Bund, oh, ich muss. Druck, Leistungsdruck. Im Neuen Bund, oh, ich will das tun. Es ist eine Entscheidung, die ich treffen. Schaut, vielleicht steht ein oder andere hier vor eine Frage, wie soll ich das machen, auch wenn ich das gerne umsetzen möchte. Aber ich weiß nicht wie. Wie soll ich das tun? Ich persönlich glaube nicht, dass dafür irgendwie eine Strategie gibt, eine Checkliste, wo ich dir sage, fang mit dem an und dann läuft wie geschmiert. Kein Problem. Was du machen kannst, aus meiner Sicht, ist ehrlich zu sein vor Gott. Herr, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Egal wie sehr ich mich auch anstrengen würde. Ich kann dem nicht lieben, ich kann dem nicht lieben und ich kann dem nicht lieben. Ständig irgendwelche Sticheleien, ständig irgendwelche Doppeldeutigkeiten, irgendwelche dumme Bemerkungen, irgendwelche Spitzfindigkeiten oder was auch immer. Herr, das tut weh. Und viele Menschen sagen, nicht ein offener Streit ist das, was sie belastet, sondern immer diese Sticheleien, Tag für Tag, wo man sich das anhören muss. Und Herr, ich kann diese Personen einfach nicht lieben. Aber ich weiß, dass du das in mir vollbringen kannst. Und ich möchte dich bitten, Herr, und ich möchte dir freie Hand geben, dass du das in mir vollbringst, dass du mich so veränderst, Herr. Aber fang heute mit mir an. Heute noch und nicht morgen. Können wir eine Outlaw Church sein, eine gesetzlose Gemeinde sein? Können wir das? Nein, das können wir nicht. Das können wir nicht. Denn wir wollen seine Gebote halten. Wir wollen es. Ihr erinnert euch an die Einleitung. Die zwei Damen, die eine alles nur Stress, alles ganz genau und weh, dann ist persönliche Versagen, wenn alles schief geht. Und die andere so locker, so schön. Und da möchte uns Jesus hinführen, in dieser Garten, wo alles so schön ist, wo so locker ist, dass wir genauso unser Leben führen. Das möchte er uns schenken und da sind wir eingeladen. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Psalm 34, Vers 9. Da heißt es, erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist. Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Amen.